Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen auf der Plattform bei Radio Free FM. Und unser Thema heute ist Hypnose und ich begrüße dazu Andreas Frosch. Hallo.
Hallo.
Bevor wir in das eigentliche Thema Hypnose einsteigen, da machen wir vielleicht eine kleine Vorstellungsrunde. Auf meinem Spickzettel steht, dass Sie Heilpraktiker sind.
Ja, das ist richtig.
Ja, also dann vielleicht ganz konkret, wie sind Sie eigentlich Heilpraktiker geworden? Warum haben Sie sich für diesen Beruf entschieden?
Also es fing eigentlich an in meiner Kindheit. Ich habe mich eigentlich schon immer interessiert für Dinge, die, sag ich mal, nicht normal sind. Früher hieß es Parapsychologie, heute würde man Grenzwissenschaften sagen. Aber das eigentliche Schlüsselerlebnis war, sag ich mal, eine Lebenskrise, die ich hatte Mitte 20, wo ich beruflich, finanziell, partnerschaftlich, aber auch gesundheitlich viel Negatives erlebt habe und mir dann zum ersten Mal die Frage gestellt habe, habe ich vielleicht einen Teil dazu beigetragen, dass es so gekommen ist? Und die andere Frage, was noch viel spannender war, habe ich eine Möglichkeit, mir selber zu helfen? Weil es war inzwischen so weit, dass ich dann beim Psychiater auf der Couch war und die Frage gestellt, gehe ich hier zukünftig weiter dorthin, schluck meine rosa Pillen oder kann ich selber etwas machen? Und das war so der Zeitpunkt, wo ich mich persönlich beschäftigt habe eben mit dieser Frage und da kommt man eben mit verschiedenen Dingen in Berührung und da war eben unter anderem Suggestionen, positives Denken, aber auch die Hypnose mit dabei und es war der Zeitpunkt, wo ich begonnen habe, eigentlich verschiedene Ausbildungen zu machen und der Abschluss war eben dann der Heilpraktiker.
Das heißt, da gibt es also ein ganz konkretes Berufsbild, auch eine Schule. Wie funktioniert das?
Ja, es gibt, also der Heilpraktiker ist ja in Deutschland anerkannt. Es gibt sehr viele Heilpraktikerschulen, die man eben besuchen kann, ob es jetzt ganz heidlich ist, ob es Abendkurse sind oder eben, wie ich es gemacht habe, dann nebenberuflich am Wochenende. Und dann gibt es eine ganz staatlich anerkannte Prüfung und wenn Sie die bestehen, sowohl mündlich wie schriftlich wie praktisch, dann dürfen Sie eben den Titel Heilpraktiker tragen. Das Berufsbild befähigt Sie auch, im Vergleich zum Arzt, eben Diagnosen zu stellen. Sie dürfen nicht alles behandeln, Sie dürfen auch keine Medikamente verschreiben, aber Sie dürfen eben Diagnosen stellen und dürfen halt mit dem Therapiesegment, was jetzt Ihres ist, einfach Patienten behandeln.
Welche Therapiesegmente gibt es denn? Ich meine, einerseits sicher Hypnose, da kommen wir ja noch drauf, ja. Aber was gibt es denn sonst noch?
Es gibt vieles. Es gibt über Homöopathie, es gibt über Bachblüten, es gibt viele, die praktisch geistig heilen, es gibt die traditionell chinesische Medizin. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten oder Heilformen und da hat jeder seins. Ja? Der eine arbeitet mehr gern mechanisch, der andere macht es gern über Gespräche, der andere arbeitet mehr energetisch. Schamanismus ist zum Beispiel auch etwas, was dort reinfällt. Und da kann sich dann praktisch jeder das aussuchen, was ihm liegt und da später dann tätig werden.
Mhm. Akupunktur gehört das auch dazu?
Akupunktur würde auch dort mit reinfließen, ja, richtig.
Jetzt ganz speziell, wie informiere ich mich eigentlich, welche Segmente, wie Sie es genannt haben, der jeweilige Heilpraktiker, Heilpraktikerin eigentlich anbietet?
Ja, ein Heilpraktiker, sag ich mal, muss ja irgendwo einen öffentlichen Auftritt haben, sei es über Flyer, über Homepage und dort wird es natürlich dann einfach präsentiert. Und in der Regel ist ja klar, dass ich, sag ich mal, zu dem Heilpraktiker gehe, wo ich auch das Gefühl habe, mit seiner Therapieform kann er mir weiterhelfen. Sei es jetzt eben, dass ich sage, ich bin jetzt mehr pflanzenheilkundlich bewandert oder sei es jetzt mehr derjenige, der sagt, er möchte energetisch arbeiten oder Bioresonanz ist zum Beispiel auch nochmal so ein Thema. Da suche ich mir einfach den Heilpraktiker, der natürlich der zu mir passt oder wo ich vielleicht auch über Empfehlungen natürlich dorthin komme.
Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, aber ich frage jetzt einfach mal nach, Sie haben sich für dieses Segment Hypnose von vornherein entschieden, dass Sie gesagt haben, okay, ich möchte Heilpraktiker werden in diesem Segment, oder sehe ich das falsch?
Ist es richtig, ja. Ich habe dann später auch eine Ausbildung gemacht zum Krankenpfleger und habe auch, wo ich dort tätig war, festgestellt, dass Menschen, die praktisch die gleiche Erkrankung haben, auch sei es mal den gleichen sozialen Hintergrund, die gleiche Therapie bekommen, dass einer stirbt und einer gesund wird. Und ich habe mir damals auch schon die Frage gestellt, es muss mehr dahinter stecken, als jetzt rein die Therapie, die jemand bekommt. Und das war eigentlich auch so das Schlüsselerlebnis zu sagen, okay, da möchte ich tätig werden. Dazu hat natürlich auch mein persönliches Erlebnis, was ich vorher geschildert habe, mitgespielt. Und somit habe ich einfach ein bisschen auch geforscht, was ist denn die Ursache, wie entsteht denn eine Erkrankung? Und wenn man sich da ein bisschen beschäftigt, kann man das relativ simpel reduzieren, dass man sagt, eine Erkrankung ist nichts anderes als eine Veränderung von einer Körperzelle oder von einem Verbund von Körperzellen. Und die Körperzelle wird in der Regel durch zwei Dinge beeinflusst. Das eine ist die Ernährung, also einfach die Nährstoffe, die ich zuführe. Und das andere ist einfach unser Gefühlsleben. Wie fühle ich mich? Geht es mir gut? Geht es mir schlecht? Meine Emotionen, meine Sorgen. Und das sind eben diese zwei Hauptaspekte. Und darauf bin ich eingegangen, dass ich sage, ich habe das Thema Ernährung als anderen Schwerpunkt in der Praxis und dann eben den Schwerpunkt, jemanden psychisch positiv zu beeinflussen.
Heißt das jetzt umgekehrt, Sie haben ja jetzt gerade aus Ihrer Erfahrung als Krankenpfleger berichtet, dass warum der eine stirbt, der andere nicht, dass das vielleicht auch so eine Art Geisteshaltung, Lebenswille,
richtig. Ich weiß es ja, nicht,
was ist
absolut.
Das?
Absolut.
Also Sie würden es Lebenswille
bezeichnen. Ja, also es gibt tatsächlich auch Fälle, das heißt mal, wo Menschen gestorben sind aufgrund von Diagnosen und Prognosen, wo es im Nachhinein festgestellt hat, das war gar nicht so. Also die Psyche spielt eine ungeheure große Rolle und es wird immer so als Psychosomatik abgetan, aber man kann es ja selber erleben, wenn es uns jetzt irgendwo gut geht, angenommen wir sind am Wochenende in der Hängematte, fühlen uns vollkommen wohl, sind aber gedanklich an einer Situation, wo uns aufregt, dann reagiert der Körper augenblicklich auf unsere Gedanken, obwohl wir uns psychisch absolut in keiner Gefahr befinden. Und deswegen, sag ich mal, beeinflussen wir uns, aber natürlich auch unsere Umwelt, eigentlich in jeder Sekunde unseres Lebens, positiv wie negativ.
Naja, das sind ja immer so zwei Dinge bei der Psychosomatik. Die einen sagen, naja, wenn die Ärzte nichts mehr einfällt, dann schiebt man es halt auf Psychosomatik. Aber auf der anderen Seite ist das ja auch, ich sage jetzt mal, soweit man überhaupt von Krankheitsbild reden kann, auch eine ganz klare Sache. Also ich muss das leider aus eigener Erfahrung halt auch sagen. Also wenn ich gestresst bin, dann wird der Tinnitus lauter oder die Gefahr, dass es mich im Rücken schießt, dass ich im Kreuz habe. Ich habe mein Kreuz zu tragen. Also manchmal ist es gar nicht so falsch, diese psychosomatische Sache. Es gibt ja sogar Kliniken, ja, ausgesprochen für diese Bereiche. Also Ihre Erfahrung als Krankenpfleger, die konnten Sie also schon positiv gewinnbringend in Ihren jetzigen Beruf einbringen. Ganz auch so.
Richtig, das war letztendlich dann auch der Grund zu sagen, da möchte ich einfach, da sag ich mal, wo die Schulmedizin einfach aufhört, möchte ich einfach weitermachen und einfach gucken, was gibt es noch für Möglichkeiten eben außer der klassischen Therapie. Und es ist einfach jetzt aus der Erfahrung, auch von meinen vielen Berufsjahren, der Weg geht einfach klar über den Arzt, dann landet er in der Regel beim Heilpraktiker, wenn da nichts hilft, kommt dann zum Schluss der Geistheiler dran. Es ist einfach der Werdegang, ja, aber das sagt natürlich einfach auch, und ich möchte um Gottes Willen auch nicht negativ über die Schulmedizin reden, die hat ganz klar ihre Berechtigung, hat mir auch schon das Leben gerettet, nur sie ist einfach natürlich begrenzt und beschränkt, und es gibt andere Länder, die eben Naturheilkunde und Schulmedizin und sogar geistiges Heilen zusammen implementieren und das sehr erfolgreich ist. Es ist leider in Deutschland sind wir da noch nicht so weit.
Ich nehme an, Sie sprechen von China?
Japan, unter anderem, so. Ja, China. Ich glaube, es ist aber auch in europäischen Ländern, in England inzwischen schon, in Amerika zum Teil auch. Es gab bei Krebspatienten. Also es ist schon möglich, es zu tun.
Ja, unser eigentliches Thema ist ja Hypnose. Und bevor wir dann dazu kommen, ein bisschen haben Sie es ja schon angedeutet, warum Sie sich eigentlich für Hypnose als Therapiesegment entschieden haben, hätte ich jetzt gerne noch erstmal so eine Begriffserklärung, vielleicht auch was Historisches. Das Einzige, was ich weiß, Hypnos, der Bruder von Thanatos. Thanatos ist der Tod und Hypnos ist der Schlaf, griechische Götter. Ich weiß es nicht, von wem die wieder die Kinder sind, welche Titan, keine Ahnung, so genau kenne ich. Muss ich mal meinen Gustav Schwab wieder zitieren oder rausholen. Aber Hypnos, Gott des Schlafs. So, jetzt sind wir bei der Geschichte.
Ja, also wenn man Leute auf der Straße fragt, was sie mit Hypnose verbinden, ist es im Moment leider so, dass sie sagen, ja, sie haben mal irgendwo einen gesehen im Fernsehen oder im Bierzelt. Also Hypnose ist etwas sehr Altes. Das heißt, wenn man in die Literatur schaut, entdeckt man 5000 Jahre zuvor schon Kulturvölker, sei es jetzt Ägypter oder Römer, die Hypnose letztendlich angewandt haben, entweder um die Heilung zu fördern, das war das andere. Das zweite war einfach Bewusstseinserweiterung, Spiritualität, vielleicht auch Kommunikation mit Toten. Das waren eigentlich die zwei Hauptaspekte. Dieser Aspekt, dass man die Hypnose auch, sag ich mal, zur Unterhaltung anwenden kann, kam relativ spät erst. Was auch interessant ist, ist, die Hypnose ist eigentlich sehr, sehr gut weltweit erforscht, ist anerkannt, ist teilweise auch in dem Leistungskatalog der Krankenkassen. Sie bezahlen zwar nicht, ist ein anderes Thema. Aber Hypnose ist, wie gesagt, sehr, sehr gut erforscht. Es gibt aber keine einheitliche Definition von Hypnose. Da streiten sich die Gelehrten und wie Sie ja bereits erwähnt haben, es kommt tatsächlich vom Gott des Schlafes das Wort Hypnose, aber auch nur, weil es den Anschein macht, wenn man einen sieht, der hypnotisiert ist, weil er halt die Augen geschlossen hat, dass er schläft, was de facto nicht der Fall ist.
Also was ich jetzt so mit Hypnose zunächst mal verbinde, ich meine, klar, das ist sicher nicht, was Sie hier machen. Sie haben ja gesagt, diese Show-Hypnose, wie Sie sagen, hat man im Fernsehen gesehen und da wird jemand hypnotisiert und der wird dann dazu gebracht, irgendwelche Dinge zu machen, die er normalerweise nicht machen würde.
Richtig. Ist das die Show-Hypnose, oder? Genau, das ist das meiste, was die meisten Leute antworten, wenn man fragt, was Hypnose ist. Also man kann Hypnose jetzt ganz wissenschaftlich erklären, man kann Hypnose ganz einfach erklären, wie es ich meinen Patienten mache, die zu mir kommen. Ich sage immer, Hypnose ist nichts anderes. Eine Information von außen, in dem Fall durch den Hypnotiseur, bewirkt eine Veränderung im Inneren bei demjenigen, der die Hypnose bekommt. Diese Veränderung kann sein körperlich, dass er sagt, Körperregionen fühlen sich, was weiß ich, schwerer, leichter, wärmer, kälter an, irgendwo kribbelt's. Kann aber auch sein auf psychischer Ebene, dass jemand sagt, ja, er fühlt sich jetzt besser, fröhlicher, er ist traurig, er hat Angst. Diese Dinge kann man verändern, allein durch die Information, die bekommt derjenige aber bei vollem Bewusstsein mit, aber er kann sie nicht steuern.
Aha. Das heißt, jetzt muss ich das doch ein bisschen mal überdenken. Also er kriegt volles Bewusstsein, das heißt, er schläft eigentlich jetzt nicht,
richtig,
obwohl es vom Hypnos kommt, aber er kann es nicht steuern. Steuern tun Sie es?
Steuern tue es ich insofern, dass die Information, die ja von außen kommt, wird ja vorher mit dem Patient abgesprochen. Das heißt, man kann sich es ganz einfach vorstellen, ein Patient kommt und sagt, er hat dies und dies Problem, er hätte das und das gern besser, schreibt sich seinen eigenen Wunschzettel. Mein Job ist es dann, aus diesem Wunschzettel geeignete Suggestionen zu formulieren, die er dann in dem Zustand der Hypnose bekommt, suggeriert bekommt und daraufhin die Veränderung passiert.
Ich denke, da braucht man nachher noch mal konkrete Beispiele. Aber Musik spielt ja sicherlich auch eine ganz große Rolle bei der Entspannung, bei Trance und solchen Dingen. Und Sie haben so ein bisschen Musik mitgebracht. Sagen Sie vielleicht so zwei, drei Worte dazu.
Ja, Musik, wissen wir ja alle, kann man verwenden, um gewisse Gemütszustände herbeizurufen, um uns zu pushen, aber natürlich einfach auch, um zu entspannen und ein bisschen abzuschalten. Und in der Hypnose läuft in der Regel zumindest bei mir immer eine Entspannungsmusik im Hintergrund. Und da können wir vielleicht einfach mal kurz reinhören, wie sich sowas anhört.
Ach, ich könnte jetzt eigentlich nur stundenlang zuhören. Die Musik ist wirklich sehr entspannend und passend zum Thema. Es geht heute um Hypnose und bei uns zu Gast für alle, die jetzt ein bisschen später eingeschaltet haben, Andreas Frosch. Er ist, soweit ich das meinem Spickzettel entnehmen kann, Naturheilpraktiker, Heilpraktiker reicht auch. Und er benutzt das Therapiesegment Hypnose, Ernährung auch, aber unser Thema ja Hypnose. Ja, wie funktioniert denn jetzt eigentlich Hypnose? Ich meine, ein Aspekt ist Musik, aber das ist ja nicht alles.
Ja, also wir haben ja vorher kurz noch angeschnitten, dass die Information, die abgesprochene Information, die von außen kommt, eine positive Veränderung bei dem bewirkt, der die Hypnose letztendlich bekommt und will. Das heißt, es reicht tatsächlich die Information aus. Und dazu muss man sich vielleicht einfach mal mit dem Thema auch Bewusstsein, Unterbewusstsein ein bisschen beschäftigen. Ich habe da mal ein nettes Beispiel. Das heißt, wenn ich jetzt selber krank bin und würde jetzt mich vorm Spiegel stellen und würde sagen, ich bin gesund, mir geht's gut, dann haben wir den Verstand, der dafür sorgt, praktisch Informationen, die von außen kommen, zu bewerten, zu analysieren, zu sagen, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, das ist schlecht. Und die Information, ich bin gesund, würde praktisch sofort als falsch.
Ja, so nach dem Motto, guck dir doch im Spiegel,
genau. Siehst doch, dass du krank bist. Kein Misch, geh ins Bett, du schaust beschissen aus. Genau. Das heißt, die Information würde gar nicht weiter transportiert werden. Kriegt aber der gleiche Mensch im gleichen kranken Zustand die Information jetzt in der Hypnose von jemand Außenstehenden, dann würde es tatsächlich so sein, dass eben das Bewusstsein von seiner Filterfunktion her so eingeschränkt ist, dass er eben Informationen nicht mehr wertet, dass Informationen weitergehen ins Unterbewusstsein. Dort ist ja auch letztendlich die Schaltzentrale für unsere ganzen Körpermechanismen. Und dass dann die Information, du bist gesund, tatsächlich und nachweislich auch dazu führt, dass der Körper anfängt, im Rahmen seiner Möglichkeiten jetzt Heilungsprozess einzuleiten, Abwehrkräfte hochzufahren, zu mobilisieren. Das heißt, ich habe die gleiche Information, einmal passiert nichts, bei dem anderen unter der Hypnose würde eine Veränderung stattfinden.
Weil es eben von außen kommt.
Weil dieses Wertesystem praktisch heruntergefahren ist und das ist der Zustand, wo man jetzt sagt, derjenige ist in Trance. Ja, der ist Trance, man kann auch sagen Tiefenentspannung, das sind synonyme Worte. Diesen Zustand könnte man theoretisch auch selber herbeiführen, wenn man zum Beispiel monatelang autogenes Training macht und lernt, aber man kann es natürlich schnell und auf Knopfdruck in der Hypnose von außen herbeiführen.
Und das Wesentliche ist eben, dass alle Dinge, die jetzt unwesentlich sind in Bezug auf diese Therapie, dass das dann ausgeschaltet wird. Dass also das nur auf diese Information, die da sinnvoll ist, beschränkt wird,
gefiltert
wird.
Genau, genau. Weil das Unterbewusstsein hat eine Fähigkeit oder beziehungsweise hat eine Fähigkeit nicht, eben es kann nicht werden. Das heißt, Informationen, die ins Unterbewusstsein gelangen, werden einfach aufgenommen, werden gespeichert und werden ausgeführt. Und das macht man sich natürlich in der Hypnosetherapie zunutze, indem man sagt, man nimmt positive Informationen, setzt die ein, weil die eben nicht bewertet werden, sondern einfach angenommen werden. Mhm. Und man kann da, es gibt vor ein paar Jahren gab es die erste Studie in Deutschland an einem Krankenhaus, wo man Menschen am Auge operiert hat, ja, einer der schmerzempfindlichsten Organe, die es gibt. Und zwar hat man die tatsächlich nur unter Hypnose operiert. Und da kann man auch sehen, das heißt, ich habe normalerweise Narkosemittel zum Sedieren, ich habe normalerweise ein Mittel, um den Blutdruck runterzufahren und ich habe ein Mittel, um die Schmerzen zu nehmen. Ja? Und die Hypnose macht genau das Gleiche. Es reicht die Information aus, um praktisch den gleichen Zustand körperlich zu erreichen, dass eine Operation möglich ist.
Aber da gehört doch sicher wahnsinnig viel Erfahrung dazu. Ich meine, sowas ist ja jetzt, wenn Sie von Augenoperationen reden, ja nicht irgendwie was Triviales, weil es ersetzt ja, wie Sie gesagt haben, mehrere Medikamente, verschiedene Methoden. Das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor.
Ja, da können wir vielleicht den Bogen spannen zu dem, wo man, wenn man sich beschäftigt, was kann denn Hypnose oder funktioniert Hypnose bei jedem? Es ist ganz, ganz simpel. Hypnose erreicht das, was Sie bereit sind zuzulassen. Ja, das heißt, wenn jemand sich auf die Hypnose einlässt, wenn jemand einfach auch natürlich auch vernünftig aufgeklärt ist, was passiert, wie es funktioniert, dann kann man eben diesen Zustand jetzt während der Operation mühelos erreichen. Wenn jemand natürlich sagt, um Gottes Willen, das kann nicht funktionieren und sich dagegen wehrt, wird es keinen Wert haben, ja, dann wird es nicht funktionieren.
Oder auch ängstlich
ist. Ja,
vielleicht sagt ja, vielleicht tut es, vielleicht tut es nicht, aber schon allein die Angst reicht ja wahrscheinlich, dass es nicht
tut. Aber das Interessante ist, dass praktisch allein die Information das Gleiche bewirkt. Also ich brauche jetzt keinen stofflichen Wirkstoff, der jetzt an der Zelle andockt, sondern es reicht auch die Information oder das verbale Wort zu sagen, Blutdruck runterfahren, Schmerzrezeptoren blockieren, wie auch immer, dass ich praktisch den gleichen Effekt habe, wie wenn ich da medikamentös rangehe.
Und die Leute, die kommen jetzt eigentlich, auch das habe ich hoffentlich vorher richtig verstanden, mit ihren konkreten Wünschen, Wünsche. Mhm. Die sagen, ich möchte das und das erreichen. Ganz banal, Sie haben ja vorher in der Vorbesprechung so ein Beispiel genannt, das Rauchen abgewöhnen, jetzt ist es nicht besonders spektakulär, aber spart im Endeffekt einen Haufen Geld. Da kann man gern mal den Hypnotiseur bezahlen, wenn man überlegt, was diese Kippen immer kosten und was dann auch letztendlich für sonstige gesundheitliche Schäden damit vermieden werden. Ja, aber was gibt es außer dem Rauchen abgewöhnen sonst noch so für Wünsche, die an Sie herangetragen werden?
Ja, inzwischen muss ich sagen, es gibt nichts, was es nichts gibt.
Echt?
auf einer Altersklasse, also ich habe über Kinder bis zu Senioren, es gibt, sag ich mal, die Klassiker, wie Sie sagen, Rauchentwöhnung oder auch Gewichtsreduktion, die halt schon 20 Diäten gemacht haben, nichts funktioniert. Wir haben natürlich viel im psychosomatischen Bereich, das heißt viele Leute, die ja Selbstwertgefühl etwas darunter leiden, die gemobbt werden. Wir haben viele Leute mit Ängste, sei es jetzt Flugangst, sei es jetzt Angst vor irgendwelchen Tierchen. Wir haben Schüler, die Probleme haben, sich zu konzentrieren, zu lernen. Wir haben natürlich auch organische Erkrankungen wie Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Leute nach dem Schlaganfall, die kommen und sagen, kann man da nur ein bisschen was verbessern von der Motorik. Also da gibt es wirklich fast nichts, was es nicht gibt. Und es gibt, vielleicht kann man das noch ergänzen zu dem, wie Hypnose funktioniert. Jeder Mensch hat die Veranlagung, extreme Situationen im Leben zu meistern. Ja, viele nennen das jetzt innerer Arzt, manche sagen Selbstheilungskräfte oder Überlebenstrieb. Und diesen Mechanismus kann man eben aktivieren, nur der läuft nicht automatisch an und nicht bei jedem gleich. Deswegen ist es etwas, was man praktisch in der Hypnose aktivieren kann und dadurch auch diesen Heilungsprozess fördern. Und es gibt einen ganz berühmten Hypnotiseur der Vergangenheit, Milton Erickson war das, war ein Psychotherapeut, Arzt in Amerika, der im Jugendalter an Kinderlähmung erkrankte und hatte die Prognose, lebenslang an den Rollstuhl gefesselt zu sein. Und der hatte den sehnlichsten Wunsch, einfach von seinem Rollstuhl aufzustehen, aus dem Fenster zu gucken, weil er draußen seine Freunde spielen hörte. Und dieser Wunsch war so stark, dass er bemerkt hat, dass praktisch Gliedmaßen anfangen zu zucken, sich zu bewegen. Und er hatte ja viel Zeit im Rollstuhl und er war da so intensiv dran, dass er es tatsächlich geschafft hat, durch Willenskraft, aber auch durch Suggestionen 2 Jahre später wieder aus dem Rollstuhl gehen zu können. Also machbar ist viel, aber nicht bei jedem das Gleiche.
Also es muss auf jeden Fall eine Bereitschaft da sein.
Und
die Leute, die zu Ihnen kommen, die haben schon eine gewisse Grundeinstellung, weil sie sagen, okay, ich glaube jetzt irgendwo daran, dass das funktioniert und geht deswegen dahin und macht das Ganze.
Richtig, die haben auch eine gewisse Schmerzgrenze schon und gewisse, sag ich mal, Therapien hinter sich. Und wie ich vorher beschrieben habe, es ist eigentlich der klassische Weg, dass die meisten kommen und sagen, sie sind jetzt schulmedizinisch austherapiert oder müssen mit dem leben oder der Arzt weiß nicht mehr weiter, wie auch immer. Und sich dann nicht unbedingt damit zufrieden geben und die natürlich dann sich jeden Strohhalm nehmen. Aber es ist halt schade, dass eben die Hypnose, sag ich mal, als Therapieform doch noch relativ unbekannt ist. Ich habe neulich auf Radiowerbung gehört, wo ein Zahnarzt wirbt mit statt Spritze gibt es bei mir auch Hypnose. Und das finde ich eigentlich ein sehr spannenden Weg, das Ganze ein bisschen seriöser machen. Wobei, gute Schuhhypnose ist auch ganz nett, habe ich auch gern angeschaut. Aber man muss einfach diese Dinge trennen. Mache ich es zur Unterhaltung, mache ich es als Spaß und mache ich es wirklich therapeutisch, um Menschen zu helfen.
Also wenn man an die Nebenwirkungen dieser rosa und lila und sonstige Pillen denkt, ja, ist das ja schon eine gute Alternative. Also wenn man immer so die Beipackzettel liest, dann möchte man das Zeug ja schon gar nicht mehr schlucken.
Das ist das Schöne, ja. Die Hypnose wirkt sehr, sehr schnell, sie wirkt effektiv. Es ist auch etwas, wo ich dem Patienten sagen kann, nach dem Zeitraum wird dies und jenes passieren. Das heißt, man kann den Erfolg letztendlich ein bisschen vorhersagen, man kann ihn auch messen. Und es ist natürlich, wie Sie sagen, absolut frei von Nebenwirkungen. Man kann vielleicht noch einen Satz zur Therapie sagen. Es gibt zwei Möglichkeiten der Therapie. Man kann natürlich sagen, man therapiert so lange, bis wir das Endziel erreicht haben. Mein Ansatz ist, dass ich sage, ich mache eine Minimaltherapie. Ich gebe so viel Input, bis ich merke, es verändert sich was positiv, weil mit der positiven Veränderung und mit den Erfahrungen, die kommen, sag ich mal, sind es weitere Informationen, die automatisch dazu kommen und das Ganze praktisch ins Rollen bringen, in Gang bringen. Und damit lasse ich eigentlich die Leute dann auch in ihre Selbstverantwortung wieder raus. Sie kriegen aber auch die Möglichkeit, sich selber in so einen Zustand zu versetzen. Also sie lernen die Selbsthypnose, dass sie da einfach selber weitermachen können. Weil, wie gesagt, die Hypnose ist zwar im Leistungskatalog der Kassen, nur die Zahl ist nicht und es sind Eigenleistungen. Und dann ist es natürlich ein Unterschied, ob ich sage, ich habe jetzt 5 Behandlungen und den Rest machst du selber, oder ob ich sage, wir machen 25, bis wir fertig sind. Weil die Leute zahlen das, wie gesagt, aus eigener Tasche und ja, da ist es natürlich schon ein Aspekt, was auch mit berücksichtigt werden muss.
Das kann man vorstellen, ja. Also Sie machen also sozusagen irgendwo so einen Anschub. Sie schieben das Ganze an, also gibt da vielleicht das Stichwort Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Sie zeigen, wie es geht.
Genau, das ist eigentlich treffend, Hilfe zur Selbsthilfe. Den Schneeball ins Rollen bringen, bis er rollt. Und es ist tatsächlich aus der Erfahrung her auch so, dass dies ausreicht und dass sich dies auch weiterentwickelt. Also es gibt ganz, ganz wenig Leute, die dann kommen und sagen, da tut sich nichts, sondern wenn Leute nochmal kommen, dann mit einem anderen Thema. Aber in der Regel entwickelt sich das positiv so weiter, dass sie sagen, damit können sie jetzt umgehen, hat sich vielleicht komplett erledigt. Und,
aber es gibt noch weitere Baustellen und dann kommt man halt mit der neuen Baustelle auch wieder. Ja gut, warum nicht?
Richtig.
Warum nicht? Klar. Weil ich meine, das was die, ich sag mal, die Suggestion oder wie man es immer nennen will, das was beim einen Problem funktioniert, das heißt ja nicht, dass es beim anderen funktioniert. Also, oder?
Genau, richtig. Also, wie gesagt, Baustellen hat jeder genug, denke ich, wenn man mal ehrlich reflektiert. Und es ist natürlich aber auch die Möglichkeit, wenn man diese Hypnose praktisch lernt, dass man sie auch selber auch für andere Themengebiete natürlich anwenden kann und nicht immer, und es ist mir auch wichtig, eine Abhängigkeit schafft, nicht immer angewiesen ist, da muss ich jetzt wieder einen Termin beim Hypnotiseur machen, sondern dass ich erstmal in der Lage bin, auch zu gucken, kann ich selber was bewegen.
Also wenn ich 2 Baustellen mit Ihrer Hilfe bewältigt habe, dann kann ich die weiteren. Ja, es ist jetzt mal, manchmal rede ich so ein bisschen locker vom Hocker, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, angenommen, ich habe jetzt 2 Baustellen zusammen mit Ihnen angefangen zu bearbeiten und dann kann ich sagen, okay, ja, wenn ich einigermaßen schlau bin, das verinnerlicht habe, dann kann ich auch die weiteren Baustellen dann mal was ganz Besonderes kommt, dann kann man immer wieder kommen.
Vor allem auch die Baustellen hintereinander abarbeiten. Also es macht keinen Sinn, jetzt zu sagen, wir machen die Rauchentwöhnung, gleichzeitig Gewichtsreduktion und nehmen dann noch die Flugangst, sondern es ist tatsächlich, dass wir, man kann sich mal vorstellen, es ist eine Waagschale. Das heißt, jeder Mensch macht ja Erfahrungen, positive, negative. In der Regel entsteht die Erkrankung, wenn meine Waagschale an Negativen voller ist als die mit Positiven. Und dann gibt es halt immer den Ansatz, was zum Beispiel die klassische Psychotherapie macht, die natürlich analysiert, woher kommt das Ganze und sich das Negative anguckt. Nur man muss einfach wissen, man kann aus dieser negativen Waagschale nichts rausnehmen. Ja, ich kann es zwar verstehen, mir das anschauen, aber ich kann nichts rausnehmen. Ich kann aber was in die Positive reinlegen. Und das ist es einfach. Ich brauche eine gewisse Menge und Anzahl an Suggestionen, an positiven Informationen, dass praktisch hier in dieser Waage etwas in Bewegung kommt. Und deswegen ist die Hypnosetherapie, es gibt da natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, aber eine ist einfach, diesen positiven Input, nicht zu gucken, was ist in der Vergangenheit schiefgelaufen, sondern immer nach vorne zu gucken, was möchte ich für mich positiv verändert haben.
Also in die andere Waagschale so Edelsteinchen reintun.
Genau, es ist praktisch eine, sag ich mal, bewusste, in Absprache geführte, positive Gehirnwäsche.
Gehirnwäsche. Okay, also dann waschen wir das Gehirn insofern wieder ein bisschen, dass wir mal wieder in Ihre Musik ein bisschen reinhören und danach schauen wir uns noch ein bisschen Fälle und sonstige Dinge an. So, jetzt bin ich mal ganz langsam rausgegangen, so abrupt würde bei dieser Musik ja absolut nicht passen. Unser Thema heute Hypnose. Die Frage, die sich mir jetzt zunächst mal stellt, ist die nach der Wissenschaft. Es wird ja alles Mögliche vermessen und ich habe das ja auch schon selber erlebt im Zusammenhang mit der Schmerzforschung. Man kann ja auch EEG aufsetzen, sage ich jetzt mal 128 Kanäle, wenn es gut ist, oder so eine Bademütze. Man kann das messen, man kann den Hautleitwert und weiß der Kuckuck oder die Mimik, alles Mögliche messen. Das hat man auch schon gemessen. Was ist da rausgekommen?
Ja, richtig. Man kann natürlich alles auf zwei Aspekte sehen. Das eine ist wissenschaftlich, aber wenn ich denen Leute erkläre, was Hypnose ist, wie es funktioniert, dann hätten sie es gerne einfach so, dass sie es auch verstehen. Also die Hypnose ist jetzt kein Zustand, wo man denkt, um Gottes Willen, was passiert da, sondern jeder Mensch ist jeden Tag mehrmals in diesem hypnotischen Zustand. Ich habe ja vorher kurz geschildert, dass wir ein sogenanntes Wachbewusstsein haben, das filtert, ein Unterbewusstsein, das im Hintergrund steuert. Und der Zustand der Hypnose ist eigentlich nichts anderes, als praktisch diese linke Gehirnhälfte von ihrer Aktivität heruntergefahren wird. Das heißt, dass dieses Werten, Analysieren eben auf Standby geschaltet wird und die rechte Gehirnhälfte, die jetzt zuständig ist, zum Teil für Entspannung, Kreativität, Bilder sehen, die wird praktisch letztendlich hochgefahren. Und diese Veränderung der Aktivität der beiden Gehirnhälften, die kann man eben über ein EEG messen. Man kann da die Gehirnfrequenz messen. Man spricht da auch von dem sogenannten Alpha-Zustand im Gegensatz zum Beta-Zustand, wenn wir eben wach sind, mit dem Kopf ganz aktiv beim Rechnen und Vermessen. Und diesen Alpha-Zustand ist eben der Zustand, wo die Hypnose letztendlich stattfindet. Jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Ich glaube, dass die Leute, die zu mir kommen, sich nicht wohlfühlen würden, wenn ich sie jetzt irgendwie verkabeln würde und dann Puls, Atemfrequenz, Hautwiderstand und was weiß ich
das nicht.
Das heißt, ich muss hab natürlich die Erfahrung, von außen zu erkennen, ob wir diesen Zustand erreicht haben. Ja, und dieser Zustand ist ja, wie gesagt, nochmal vielleicht für alle, die auch später dabei sind, die Information von außen bewirkt eine Körperveränderung im Inneren. Und das Ganze kann ich einfach überprüfen, weil nicht jeder Mensch natürlich auch gleich schnell, gleich gut in die Hypnose geht. Es kommt auch häufig die Frage, ist jeder Mensch hypnotisierbar? Die kann man prinzipiell mal mit Ja beantworten, insofern er, sag ich mal, kognitiv dem folgen kann, was ich sage. Aber es gibt natürlich Menschen, die können sehr schnell und sehr tief entspannen. Das ist dann der Begriff der Hypnotisierbarkeit. Jemand, der 30 Jahre Yoga macht, entspannt schneller als einer, der nachts nur 3 Stunden schläft, weil das Kopfkino nie ausgeht, der immer am Grübeln ist. Und es gibt Leute, die, sag ich mal, sehr, sehr suggestibel sind. Die können sich sofort Bilder vorstellen. Wenn die ein Buch lesen, haben sie ihr eigenes Kopfkino. Und es gibt Leute, die tun sich da eher schwerer. Und deswegen reagiert natürlich jemand, der gut hypnotisierbar ist, sich schnell entspannen kann und sehr suggestibel ist, natürlich wesentlich anders und schneller auf die Suggestionen als jemand, der sich da schwer tut zu entspannen und die Bilder zu haben. Und das ist genau das, was der Show-Hypnotiseur letztendlich wissen muss. Der holt ja seine 30, 40 Personen auf die Bühne, macht dann die Tests und selektiert genau diese Gruppe an schnell, tief entspannen und hochsuggestibel, mit denen er dann natürlich die Show machen kann.
Spielchen, ja. Genau. Woran merken Sie eigentlich, ob jetzt jemand in Hypnose ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt verschiedene Sachen. Das eine ist einfach die Mimik-Gestik, weil wir haben in der Hypnose, in dem Alpha-Zustand, eine körperliche Entspannung. Die macht sich natürlich bemerkbar, sei es mal durch Gesichtsausdruck, dass zum Beispiel ja, der Mund leicht geöffnet ist, weil die Kiefermuskulatur entspannt ist, die Zunge unten. Man merkt es an der Hautfarbe, man merkt es an der Atmung, die am Anfang nur oberflächlich und relativ schnell ist, später dann tiefer in den Bauch geht und dann auch von der Frequenz her langsamer. Und er bekommt natürlich eine Suggestion. Und die Suggestion, es gibt, sag ich mal, so zwei Klassiker-Tests. Das eine ist, dass suggeriert wird, dass der Arm so schwer ist, dass er ihn nicht mehr bewegen kann, beziehungsweise nicht mehr beugen kann. Und das Ganze wird praktisch auch überprüft. Das andere ist, dass man suggeriert eine Leichtigkeit, und zwar so, dass, ich nehme immer den Arm, der Arm so leicht wird, dass er sich von alleine nach oben bewegt. Und dann ist es einfach eine Bewegung, die man beobachten kann, die nicht er bewusst ausführt, sondern der Arm bewegt sich so wie ein Zahnrad, ruckartig von allein nach oben. Und das ist für mich das Zeichen, aha, die Suggestion, was ich ihm gebe, kommt an, der Körper setzt einfach um. Und das ist auch der Zeitpunkt, wo man dann eben mit seinen persönlichen Suggestionen weitermachen kann.
Jetzt hätte ich aber gern doch ein oder zwei Fallbeispiele. Natürlich völlig anonym, aber würde mich jetzt interessieren.
Ja, Beispiele gibt es natürlich viele. Und es ist auch, sag's mal, immer ein Erfolg. Also ich würde es jetzt gar nicht, weil wir vorher das Beispiel hatten von diesem Milton Erickson, der natürlich als Querschnittsgelähmter oder als Gelähmter dann wieder laufen konnte. Ich meine, das ist natürlich ein Extrembeispiel. Für mich ist jeder Fall natürlich erfreulich, wo sich etwas positiv tut, sei es, dass jemand zum Rauchen aufhört, sei es natürlich, dass jemand Gewicht verliert oder wie auch immer. Aber es gibt natürlich Fälle, ich hatte einen Fall von einer jungen Dame, die gestottert hat, und bei dem Krankheitsbild ist es eigentlich auch so, dass es von der Prognose her einfach unverändert bleibt. Und diese Dame, ich habe ja auch vorher erwähnt, dass ich ja eine Minimaltherapie mache, etwas Anstoß. Ich bitte zwar immer die Patienten, mir dann Rückmeldung zu geben, was ich dann später im Verlauf tue, aber ich kriege letztendlich ja auch bloß so die Anfangserfolge mit. Und diese Dame hat sich dann später gemeldet, arbeitet witzigerweise im größten in der größten Klinik, die spezialisiert ist für Menschen, die stottern, in Kassel. Und die referiert heute, und die hat mir erzählt, dass die Hypnosetherapie, natürlich auch in Kontext mit den anderen Therapieformen, aber dass die Hypnosetherapie eigentlich einen ganz entscheidenden Teil zu ihrer Besserung herbeigeführt hat. Und das sind immer Dinge, wo ich sage, Sachen, wo man eine Prognose hat, da wird sich nie was tun, und man bekommt doch was in die Bewegung. Ja. Das sind natürlich schon Erfolge, wo ich heute immer noch mit Ehrfurcht vor der Methode mir bewusst werde, was da eigentlich möglich ist.
Ja. Und Sie sind natürlich auch ein bisschen stolz drauf. Ich meine, das ist natürlich eine tolle Sache, wenn jetzt jemand dann referiert, ja, vorher stotter, ich will es jetzt nicht nachmachen, kann das auch gar nicht richtig, und dann referiert die, und denke ich, ist ja dann auch ein positives Beispiel für die Leute, die unter Stottern leiden, wenn sie sagen, oh, ey, guck mal, die hat das weggekriegt.
Ja, ganz klar. Wobei eins auch ganz wichtig ist, man muss unbedingt das Ego draußen lassen. Es ist natürlich immer schön, wenn sich was tut, aber man sollte möglichst wenig Ego in die
Therapie. Ja gut, dann will ich es mal anders formulieren. Nicht stolz, aber sie freuen.
Ich freue mich für die Person. So,
das ist vielleicht der bessere,
ganz klar,
Ausdruck. Für das
Oder Ganze. Auch kurzfristig, wenn jemand sagt, er muss in 4 Tagen fliegen, ist noch nie, hat unglaublich Flugangst. Und wenn man dann so einen Bericht kriegt und auch nur die Möglichkeit hat, vielleicht 1-2 Sitzungen zu machen in der kurzen Zeit, und der sich dann meldet und sagt, es ist alles wunderbar gelaufen. Das sind einfach schöne Erlebnisse.
Gut, dann machen wir wieder eine kleine Musik, bevor wir dann zur Schlussrunde kommen. So, jetzt hole ich euch wieder auf den Teppichboden der Realität zurück, so weit man das hier machen kann. Ja, es gibt doch aber sicherlich auch Ängste, dass manche Leute sagen, ja, was passiert da, wache ich da nicht mehr auf?
Richtig, klar. Und das ist, was wir vorher angesprochen haben, das typische Bild, was passiert, bin ich willenlos, kann er mit mir machen, was er will. Das ist de facto nicht der Fall, weil es ist natürlich eine Arbeit, die eine ganz starke Bindung zwischen Therapeut und dem Klient erfordert. Man nennt es auch in der Hypnosesprache den sogenannten Rapport. Das heißt, es ist eine vertrauensvolle Arbeit. Und das Vertrauen muss sie natürlich aufbauen. Und dazu gehört natürlich auch, dass die Leute, die zu mir kommen, einfach die Information bekommen. A, sie werden nicht einschlafen. Sie sind jederzeit bei Bewusstsein. Das heißt, wenn tatsächlich irgendwas passieren sollte, dann stehen die auch während der Hypnose auf, ja, und gehen mit mir dann raus, wenn das Haus brennt oder wie auch immer. Und das andere ist auch, dass jeder Mensch natürlich auch noch so viel Restkontrolle hat, dass er sich selber steuern kann. Ich habe ja vorher auch gesagt, die Hypnose ist nichts anderes als ein Zustand, den wir haben, wenn wir ein spannendes Buch lesen, wenn wir im Kino sind, sind wir de facto in Hypnose. Weil wenn wir jetzt mit dem Bewusstsein reingehen, zu sagen, ich gucke mir jetzt einen Horrorfilm an, Mittag um 12, und dann weiß ich, es gibt keine Gespenster, es ist Mittag, auf der Leinwand passiert nichts, sind keine echten Menschen. Trotzdem passiert eins, dass ich mich nach einer gewissen Zeit einlasse auf den Film, auf die Informationen, und es tatsächlich dann so ist, dass die Informationen ausreichen, dass es eben bewirkt, dass ich eben doch Angst bekomme. Und dieses Einlassen ist natürlich auch erforderlich, dass die positiven Suggestionen im Fall der Hypnosetherapie natürlich auch dort ankommen, wo sie sollen. Und dieses Einlassen geht natürlich nur, wenn da ein Vertrauensverhältnis geschafft ist.
Wenn jetzt jemand hier zugehört hat, natürlich haben viele zugehört hoffentlich, und sagt, okay, könnte jetzt was für mich sein, wie kommt der jetzt zum Beispiel zu Ihnen?
Ja, es ist ganz einfach. Ich habe eine Homepage, das Heilzentrum-Ulm. Und ich biete auch jedem, der sich für die Hypnosetherapie interessiert, erstmal ein kostenloses Kennenlerngespräch an, weil es einfach für mich wichtig ist, dass sich derjenige informieren kann. Selbst wenn ich eine Minimaltherapie mache, wo finanziell vielleicht jetzt nicht so hoch ausfällt wie eine Maximaltherapie, denke ich, bucht man sowas nicht irgendwo übers Internet für ein paar hundert Euro bei jemandem, den man nicht kennt. Deswegen ist es mir wichtig, dass ich denjenigen kennenlerne, dass er mich kennenlernt, dass alle Fragen und eben auch alle Ängste ausgeräumt werden, dass er auch einfach eine Orientierung hat, gibt es Erfahrung mit seinem Problem, was kann sich bewegen, wie oft ist die Therapie, was kommt auf Kosten auf mich zu. Das sind einfach Dinge, die muss man im Vorfeld abklären, und deswegen, wie gesagt, biete ich dieses Kennenlerngespräch an, und dann kann sich jeder ganz in Ruhe entscheiden, ob das was für ihn ist oder auch nicht. Was ich zusätzlich anbiete, ist, weil viele Leute mich fragen, wo kann ich denn Hypnose lernen oder brauche ich irgendwelche besonderen Qualifikationen? Ich biete auch Ausbildungen an zum Hypnose-Coach. Vielleicht ist auch interessant zu wissen, dass der Begriff Hypnotiseur in Deutschland nicht geschützt ist. Das heißt, Sie dürfen sich Hypnotiseur nennen. Ob Sie jetzt ein Buch gelesen haben oder 10 Jahre Ausbildung gemacht haben, das spielt eigentlich keine Rolle. Der einzigste Unterschied ist mit dem Begriff Therapeut. Da sollten Sie schon irgendwie eine medizinische Ausbildung haben, die ich natürlich durch den Heilpraktiker habe. Aber ansonsten fragen viele, wo kann man das lernen? Also ich biete Hypnoseausbildungen an. Dafür brauchen Sie keine Qualifikation und vor allem keine medizinische Qualifikation. Und Sie sind danach in der Lage, wenn Sie eben gern mit Menschen arbeiten, wenn Sie sagen, Sie wollen sich ein zweites Standbein aufbauen oder es in Ihren bisherigen Therapiesegment es mit aufnehmen, erweitern, haben Sie die Möglichkeit, in einem 5-tägigen Seminar den Hypnose-Coach sich anzueignen. Und zwar komplett, weil viele bieten an, spektakulär jemand in die Hypnose zu bringen mit dem schwarzen Hut, was gut ausschaut, aber wichtig ist ja, was mache ich mit demjenigen, wenn er in Hypnose ist. Das heißt, sie müssen auch lernen, diese Hypnose-Texte, und zwar individuell für jeden, schreiben zu können. Und auch da steckt eine Technik dahinter, die kann man erlernen, und das ist praktisch einfach ein Komplettpaket, sodass sie nach diesen 5 Tagen sicher Leute hypnotisieren können und eben nicht nur den Aufbaukurs und den Folgekurs und dies benötigen, sondern danach arbeiten können.
Jetzt haben Sie mir wieder ein Stichwort geliefert. Texte. Sie schreiben da vorher was auf. Sie machen sich so eine Art Drehbuch.
Richtig, klar. Derjenige kommt ja, sei es mal, mit seiner Situation, mit dem Problem, und meine Aufgabe ist es natürlich rauszuhören und auch nachzufragen, dass wir dann sage ich es mal, die Probleme, was wir haben, umwandeln in Lösungen. Und meine Aufgabe ist es praktisch, aus diesen Lösungen Suggestionen zu formulieren und diese Suggestionen auch so zu formulieren, dass sie eben geschickt den direkten Weg ins Unterbewusstsein kommen. Das heißt, das sind verschiedene Sprachmuster, Satzstellungen oder so weiter erforderlich, oder man verbindet eine Suggestion mit einem Bild, mit einer Metapher. Das ist praktisch einfach meine Aufgabe, seinen Wunschzettel so zu verpacken, dass möglichst viel ankommt.
Heißt das jetzt auch, jetzt ist wieder eine Entscheidungsfrage, ja, mache ich das nicht so gern, gesetzt den Fall, es kommen zwei Leute mit dem, nenne ich es jetzt mal, gleichen Problem, aber die Texte fallen anders aus.
Ja, genau. Und das ist auch der große Unterschied. Wie gesagt, ich bin auch niemand, der jetzt was schlecht machen will, aber wenn Sie natürlich eine Hypnose-Ausbildung machen, in der Regel kriegen Sie 5 kopierte Texte mit, Rauchentwöhnung, Gewichtsreduktion, Selbstwertgefühl, und dann haben Sie die Texte. Wenn Sie aber nicht verstehen, was die Texte bedeuten, warum die so formuliert sind, warum es vielleicht bei dem einen funktioniert, bei dem anderen nicht, dann kommen Sie nicht weiter. Das heißt, Sie müssen natürlich die Technik dahinter verstehen. Und wie Sie sagen, kann es sein, dass 2 Leute mit dem gleichen Problem unterschiedliche Texte haben.
Deshalb auch die Vorbesprechung und das zuhören können. Ich denke, erste Voraussetzung ist, dass Sie den Leuten zuhören.
Ja, das ist auch die einzige Grundvoraussetzung. Sie müssen kein Arzt oder sonst was sein, aber Sie müssen zumindest mal die Fähigkeit mitbringen, empathisch zu sein, sich in die Leute hineinzuversetzen, Probleme zu verstehen. Das ist die Basis.
Sagen Sie noch mal ganz kurz Ihre Homepage.
Ja, das ist das heilzentrum-ulm.de.
Okay. Ja, damit sind wir fast am Schluss der Sendung. Meine übliche Frage kommt jetzt. Was habe ich vergessen zu fragen? Was ist Ihnen wichtig? Was wollen Sie noch loswerden?
Ich denke, wir haben alles abgehandelt. Ich habe einen kleinen Stichwortzettel da. Es ist alles abgehandelt. Ich bedanke mich, freue mich auch, dass es die Möglichkeit gibt, solche Themen öffentlicher zu machen. Wie gesagt, wenn wir dazu beigetragen haben, dass zukünftig auch Leute die Hypnose als Therapieform ansehen und nicht nur als Show-Effekt, dann haben wir einen großen Schritt getan, und dann freue ich mich, dass ich hier sein durfte.
Das war die Plattform auf FreeFM. Bei uns zu Gast war Andreas Frosch. Unser Thema war Hypnose und mein Name ist Rudi Arnold. Tschüss, bye bye, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.